Der aktuelle Auftrag war für Felicity eine willkommene Gelegenheit gewesen, ein paar Tage bei ihrem Mann zu verbringen. Doch war ihre Begegnung nicht sehr glücklich verlaufen. Obwohl sie sich nicht direkt gestritten hatten, empfand sie Michelles Zuneigung als halbherzig, so als spiele er ihr nur etwas vor. Das hatte sie gekränkt. Michelle hatte mit Flick gemeinsam den Schlachtplan entwickelt. Sie wollten das Schloss von zwei Seiten angreifen und dadurch die Verteidiger aufspalten. Auf dem Schlosshof würden sie sich dann wieder sammeln, mit vereinten Kräften den Keller stürmen und dort den Raum mit den wichtigsten Installationen in die Luft jagen. Antoinette Dupère, die Chefin der aus lauter einheimischen Frauen bestehenden Putztruppe, die jeden Abend im Schloss sauber machte, verdankten sie den Plan des Gebäudes. Madame Dupère war überdies Michelles Tante. Die Arbeit des Reinigungstrupps begann um 19 Uhr, zur Zeit des Abendläutens. Felicity sah, wie die ersten Frauen den Wachhabenden am schmiedeeisernen Tor ihre Sonderpassierscheine präsentierten. Antoinettes Skizze zeigte den Eingang zum Keller, enthielt aber keine weiteren Details, denn der Keller war Sperrzone. Er durfte nur von Deutschen betreten werden und wurde von Soldaten gereinigt. Michelles Angriffsplan beruhte auf Informationen des britischen Geheimdienstes MI6, aus denen hervorging, dass das Schloss von einer Einheit der Waffen-SS bewacht wurde. Es handelte sich um 36 Mann, die in drei Schichten zu je 12 ihren Dienst verrichteten. Die Gestapo-Beamten im Gebäude waren keine Kampftruppen und die meisten von ihnen trugen nicht einmal Waffen. Die Boulanger-Gruppe hatte 15 Mann für den Angriff zusammentrommeln können, die inzwischen ihre Positionen eingenommen hatten. Teils unter den Kirchgängern, teils als sonntägliche Spaziergänger auf dem Platz verteilt. Wenn die Informationen des MI6 stimmten, würden die Angreifer in der Überzahl sein. Flick sah hinaus auf den Platz, suchte die Mitkämpfer. Vor dem Schaufenster eines Kurzwarenladens stand Geneviève, eine hochgewachsene junge Frau von 20 Jahren, und betrachtete einen Ballen mattgrünen Stoffs. Unter ihrem leichten Sommermantel trug sie eine Sten-Maschinenpistole. Über das Kopfsteinpflaster des Platzes schlenderte Bertrand auf die Kirche zu. Mit seinen 17 Jahren war er noch jünger als Geneviève. Der blonde Junge mit der entschlossenen Miene trug eine zusammengefaltete Zeitung unter dem Arm, in der sich ein automatischer Colt Kaliber 45 verbarg. Am Kirchenportal lungerte Albert herum und tat so, als wolle er erst noch eine Zigarette zu Ende rauchen, bevor er hineinging. Alberts Frau hatte an diesem Morgen ihr erstes Kind geboren, ein Mädchen. Ein zusätzlicher Grund für Albert, am Leben zu bleiben. Er trug einen Leinensack bei sich, der aussah, als wäre er mit Kartoffeln gefüllt. In Wirklichkeit handelte es sich jedoch um Handgranaten. Alles auf dem Platz wirkte vollkommen normal, nur eines nicht. Neben der Kirche parkte ein sehr großer, starker Sportwagen. Es war ein in Frankreich gebauter Hispano Suiza 6-8 mit einem V12-Flugzeugmotor, eines der schnellsten Autos der Welt. Der himmelblau lackierte Wagen hatte einen hohen, arrogant wirkenden silbernen Kühlergrill, auf dem als Markenzeichen der fliegende Storch prangte. Vor einer halben Stunde war er eingetroffen. Der Fahrer, ein gut aussehender Mann von etwa 40 Jahren, trug einen eleganten Zivilanzug. Seine Begleiterin, eine große, auffallend schöne Rothaarige in einem grünen Seidenkleid und hochhackigen Wildlederschuhen, war derart perfekt nach der neuesten Mode gekleidet, dass sie nur Französin sein konnte. Es war erst ein paar Minuten her, dass der Mann Flick einen furchtbaren Schrecken eingejagt hatte, weil er sie bat, ihn und seine Freundin vor dem Hintergrund des Schlosses zu fotografieren. Er war sehr höflich gewesen, hatte aufmunternd gelächelt und seinem Französisch war nur ein ganz leichter deutscher Akzent anzumerken gewesen. Flick hatte reagiert, wie die meisten Franzosen unter diesen Umständen reagiert hätten und mit kühlem, unbeteiligtem Blick den Wunsch des Deutschen erfüllt. Es war eine geradezu absurde Szene. Hinter der Kamera eine Agentin des britischen Geheimdienstes, vor ihr sie anlächelnd, der Deutsche, vermutlich ein Offizier, mit seinem Flittchen. Er befand sich offensichtlich nicht im Dienst und trug anscheinend auch keine Waffe. Obwohl er also keine Gefahr darstellte, empfand Flick seine Gegenwart als beunruhigend. Sie konnte einfach nicht glauben, dass der Mann nur ein Tourist war. Sein Verhalten verriet hochgespannte Wachsamkeit und die passte nicht zu jemandem, der lediglich die Schönheit der historischen Architektur in sich aufnehmen wollte. Ehe Flick sich weitere Gedanken darüber machen konnte, verklang der letzte Glockenschlag. Flick und Michelle erhoben sich. Ostentativ ruhig schlenderten sie auf den Eingang des Café des Sports zu, blieben in der Tür stehen und suchten auf diese Weise unauffällig Deckung.
Dieter Frank war das Mädchen an dem Kaffeetisch im selben Moment aufgefallen, als der Wagen auf den Platz rollte. Blassblond war sie und hatte hellgrüne Augen. Sie befand sich in Begleitung eines attraktiven Mannes, der kein besonderes Interesse an ihr zeigte. Vermutlich war es ihr Ehemann. Nur weil er mit ihr ins Gespräch kommen wollte, hatte Frank sie gebeten, ihn mit Stephanie zusammen zu fotografieren. Daheim in Köln hatte er eine Frau und zwei niedliche Kinder. Und in Paris teilte er seine Wohnung mit Stephanie, doch hinderte ihn das nicht daran, mit anderen Mädchen anzubandeln. Die Französinnen waren die schönsten Frauen der Welt. Aber in Frankreich war überhaupt alles schön. Die Brücken, die Boulevards, die Möbel, sogar das Porzellan. Frank hätte bis ans Ende seiner Tage glücklich und zufrieden in Paris leben können. Woher diese Vorliebe kam, wusste er nicht. Sein Vater war Professor für Musik. Ihm jedoch war das trockene Akademikerleben des Vaters unerträglich langweilig vorgekommen, weshalb er zum Entsetzen seiner Eltern das Studium an den Nagel gehängt hatte und zur Polizei gegangen war. 1939 war Frank Abteilungsleiter bei der Kölner Kriminalpolizei. Als im Mai 1940 die Panzer des Generals Heinz Guderian bei Sedan die Meuse überquerten und in einem triumphalen Vormarsch innerhalb von nur einer Woche bis zur Küste des Ärmelkanals vorstießen, bewarb er sich spontan um eine seinen Fähigkeiten entsprechende Aufgabe bei der Wehrmacht. Dank seiner Berufserfahrungen als Polizist wurde er sofort genommen und bei der Auslandsaufklärung eingesetzt. Er sprach fließend Französisch und hinreichend Englisch, weshalb man ihn unter anderem mit Vernehmungen von Gefangenen betraute. Seine erfolgreiche Arbeit war in Nordafrika sogar Rommel aufgefallen. Erwies es sich als notwendig, war Dieter Frank auch zu radikalen Mitteln bereit, wenngleich er lieber mit subtileren Methoden überzeugte, und auf diese Weise war er auch an Stephanie geraten. Die selbstsichere, sinnliche und kluge Frau hatte in Paris einen Laden besessen, in dem totschicke Damenhüte zu obszön teuren Preisen verkauft wurden. Wegen ihrer jüdischen Großmutter hatte sie jedoch den Laden verloren. Sie befand sich auf dem Weg in ein deutsches Konzentrationslager, als Frank sie rettete. Er hätte sie vergewaltigen können, und Stephanie hatte sicher auch damit gerechnet. Doch Frank hatte ihr zu essen gegeben, sie neu eingekleidet und ihr das freie Schlafzimmer in seiner Wohnung überlassen. Er behandelte sie mit liebevoller Zuneigung, bis er sie eines Tages nach einem Abendessen vor einem prasselnden Kohlefeuer nach allen Regeln der Kunst verführte. Heute war Stephanie allerdings Teil seiner Tarnung. Er arbeitete wieder für den Generalfeldmarschall Erwin Rommel, den Wüstenfuchs, der mittlerweile als Oberbefehlshaber der Heeresgruppe B für die Verteidigung Nordfrankreichs zuständig war. Die deutsche Aufklärung rechnete noch in diesem Sommer mit einer Invasion der Alliierten. Rommels Streitkräfte waren einige Kilometer weit hinter der Küste im Landesinneren stationiert und darauf eingerichtet, im Notfall sofort an die Brennpunkte des Geschehens verlegt zu werden. Den Engländern war das bekannt. Tag und Nacht bombardierten britische und amerikanische Flugzeuge, Eisenbahntrassen, Brücken, Tunnel, Bahnhöfe und Rangieranlagen und die Résistance jagte Kraftwerke und Fabriken in die Luft, brachte Züge zum Entgleisen, kappte Telefonleitungen und schickte halbwüchsige Mädchen aus, Sand in die Öltanks von Panzern und Lastwagen zu schütten. Franks Aufgabe bestand darin, die wichtigsten potenziellen Ziele im Nachschub- und Etappenbereich zu erkennen und festzustellen, inwieweit sie durch Anschläge der Resistance gefährdet waren. Heute stattete er einer Fernmeldezentrale von überragender strategischer Bedeutung einen unangemeldeten Besuch ab. Sämtliche Telefonleitungen zwischen dem Oberkommando der Wehrmacht in Berlin und den deutschen Truppen im Norden Frankreichs liefen durch dieses Gebäude. Darunter auch die Fernschreibverbindungen, jener Übertragungsweg, über den inzwischen die meisten Befehle erteilt wurden. Eine Zerstörung dieser Zentrale hätte das deutsche Nachrichtennetz zusammenbrechen lassen.